Willkommen zur Lebenszeit damit, meine Damen und Herren. Andreas Stopp begrüßt Sie in Köln am Mikrofon. Die Lebenszeit, das Journal für alle Generationen, zu dem Sie auch heute wieder eingeladen sind. Viele von Ihnen werden sich vielleicht erinnern, im Dezember hatten wir eine Sendung, die sich beschäftigte mit den 100-Jährigen unter uns. Es gibt davon gar nicht so wenig. Wir haben damals gesprochen mit einer 103 Jahre alten Dame. In London hatten wir sie erreicht. Sie machte einen sehr, sehr fitten Eindruck und erzählte uns und Ihnen, dass sie seit 30 Jahren immer das Gleiche essen würde. Wir haben damals nicht auflösen können, worum es sich handelt bei diesem Rezept für 100-Jährige. Ich werde es Ihnen aber gleich sagen, was die Frau Herz-Sommer in London sich jede Woche zubereitet in einem großen Kessel und davon isst sie dann die ganze Woche. Ob das ihr das lange Leben bisher schon beschert hat oder anderes, das wissen auch wir nicht. Jedenfalls wollen wir heute sprechen über den Wandel der Esskultur. Und dazu lade ich Sie sehr, sehr herzlich ein, hier im Deutschlandfunk auch mitzutun, anzurufen, unsere Hörertelefonnummer nenne ich Ihnen gleich, mitzudiskutieren zum Thema aufgetaut statt eingemacht. Wie verhält es sich mit dem Wandel der Esskultur? Gehören Sie zu denen, die auch sagen, ja, die Oma, die konnte noch gut kochen, heutzutage ist alles Mikrowelle oder McDonald's. Wie halten Sie es zu Hause? Schmeckt es Ihnen früher besser? Ist für Sie Essen mehr als Ernährung? Ist für Sie Essen Kultur? Lebensmittel, sind das für Sie Mittel zum Leben oder Mittel zu einem sehr, sehr guten Leben? Sie sehen schon, wir haben viel Gesprächsbedarf, aber auch viel Gesprächszeit und sehr, sehr interessante Gäste für Sie eingeladen in der heutigen Lebenszeit. Ja, die Herrschaften, die hier so munter musizieren, nennen sich Rentnerband. Es ist eine, man kann es nicht genauso sagen, eine historische Aufnahme. Sie hören es am Kratzen von 1975 und sie besingen den Rollmops. Ob das eine kulinarische Köstlichkeit ist, werden wir auch gleich sehen.
Den deutschen Fisch, auf den Tisch, den deutschen Fisch, auf den Tisch, den deutschen Fisch, auf den Tisch, den deutschen Fisch. Ich sag R.O. R-O-L, 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 R-O-L.
Ja, jetzt muss ich es auflösen. Was ist das Essen der 100-Jährigen, zumindest nach dem Rezeptplan von Frau Herz-Sommer in London? Sie hat uns verraten, jede Woche setzt sie sich einen großen Topf Hühnersuppe auf. Und von dem isst sie dann die ganze Woche. Und sie hat nicht das Bedürfnis nach mehr oder nach anderem. Und sie tut dieses seit sage und schreibe 30 Jahren. Wer da gelacht hat, vielleicht haben Sie es zu Hause schon gehört, meine Damen und Herren, ist Frau Professor Dr. Eva Barlösius. Ehe ich Sie vorstelle, warum haben Sie gelacht?
Ja, weil es ja, glaube ich, in einem Roman vorkommt, dass immer Chicken Soup gegessen wird über mehrere Jahrzehnte. Und deshalb habe ich gelacht.
Wie halten Sie es mit der Hühnersuppe?
Also sofern die nicht in der Mensa angeboten wird, würde ich mir die nicht selber zubereiten.
In der Mensa, das lässt schon darauf schließen, dass Sie ab und an auch diese Kantinen testen. Frau Barlösius ist Professorin für Soziologie an der Universität Duisburg-Essen. Wir haben Sie eingeladen, deswegen freuen wir uns, dass sie heute da ist, weil sie, kann man das so sagen, dass das Essverhalten sozusagen im Lande erforscht. Oder ist das jetzt zu weit gesprungen, Frau Barlösius?
Ich glaube, es ist nicht zu weit, sondern eher zu kurz gesprungen, weil für mich das Essverhalten zu erforschen würde ja bedeuten, ich gucke nur ganz konkret an, was die einzelnen Menschen zu sich nehmen, Mich interessiert aber vielmehr, wie erstens die Nahrung zubereitet wird, in welche kulturellen Kontexte sie eingebettet ist. Also ich würde sagen, mich interessiert der größere Raum der Esskultur. Und das ist mehr als nur das Essverhalten.
Wenn man sich mit diesem Thema beschäftigt, und auf diese Frage müssen Sie wahrscheinlich sehr häufig antworten, legt man dann selber auch besonderen Wert auf das, was man selber isst und wie man sich ernährt?
Das Interessante ist, dass ich als eine Soziologin, sagen wir mal, die sich häufig mit dem Essen befasst, diese Frage zu beantworten habe, aber andere Kollegen und Kolleginnen aus der Physik oder aus der Chemie oder aus der Literaturwissenschaft eine ähnliche Frage zu ihrem Fachgebiet nicht bekommen. Das heißt, fast alle, weil wir tagtäglich essen, meinen auch bei diesem Gebiet, sofern es wissenschaftlich erforscht wird, mitreden zu können und erwarten dann auch von den entsprechenden Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, dass sie ihnen das dann so mitteilen, dass sie das in ihrer Alltagskultur einordnen würden. Das würden sie von einem Physiker oder einem Chemiker nicht erwarten.
Ist dieses Fach, es wird ja auch genannt Ernährungssoziologie, in dem Sie sich bewegen, ist das interessant für Studentinnen und Studenten? Wie ist denn da der Zulauf an Ihrer Uni?
Also es wäre schön, wenn ich dazu eine Lehrveranstaltung anbieten dürfte, aber da wir ja fest reglementierte Studiengänge haben, darf ich das augenblicklich nicht machen. Wenn man das macht, hat man einen enorm großen Zulauf, und zwar genau begründet sich der daraus, was ich gerade gesagt habe. Das ist ein Thema, das jeder Mann und jede interessiert, ein Thema, das in den Medien vorkommt, ein Thema, das überall behandelt wird, und selbstverständlich möchte man darüber dann auch mehr erfahren. Also es ist ein Renner.
Nun kennen Sie schon die Stimme von Frau Dr. Eva Barlösius. Sie wird bis zum Ende der Sendung bei uns bleiben. Ich nenne Ihnen, meine Damen und Herren, jetzt die Telefonnummer, unter der Sie uns anrufen können. Und Sie wissen ja, für Sie ist diese Nummer kostenlos. Es ist die 00800. Und dann wählen Sie weiter die 4464 und nochmal 4464. Sie können uns natürlich auch einen Fax schicken, dann einfach die 00800 4464. 4465 oder für die schnellen verzeihen Sie unter Ihnen dlf.lebenszeit@deradio.de. Das wäre die Mailadresse dlf.lebenszeit, so heißt unsere Sendung, @deradio.de. Ich sagte Ihnen gerade drei Gäste. Frau Barlösius kennen wir schon. Zu meiner Rechten Professor Dr. Alois Wirlacher. Er hat viele Titel, er hat viele Funktionen. Eine ist folgende. Er ist Präsident der Deutschen Akademie für Kulinaristik. Verzeihen Sie bitte. Offenbar in einer Gesprächssendung übers Essen bringt es das mit sich, dass man sich fast verschluckt. Nicht, meine Damen und Herren, weil wir hier gerade was essen würden, sondern aus anderen Gründen. Also zurück zu Herrn Dr. Wirlacher, Präsident der Deutschen Akademie für Kulinaristik. Was macht die Akademie für Kulinaristik?
Die Akademie für Kulinaristik ist gegründet worden, weil, wie wir das ja gerade von Frau Barlösius gehört haben, nicht mal eine Ernährungssoziologin die Möglichkeit hat, eine Vorlesung über das Essen zu halten. Und wir haben in den Wissenschaften etwa 4000 Fächer. Es gibt keines unter diesen 4000 Fächern, das sich diesem Thema gewidmet hätte. Folglich müssen wir andere Wege gehen, um einen Verbund zu bauen zwischen den Fächern, die sich wenigstens partiell mit dem Thema beschäftigen, das wir das Kulturthema Essen genannt haben. Und um das tun zu können, haben wir eine Einrichtung geschaffen im Sinne einer Corporate University. Die Idee haben wir bei den Wirtschaften und aus der Industrie genommen. Das ist ein Versuch, verschiedene Fächer, verschiedene Institutionen, verschiedene Bereiche der Theorie also, aber auch der Praxis so zusammenzubringen, dass sie ihre Eigenständigkeit behalten, aber in diesem Verbund ein Wissen aufbauen, das wir brauchen, um so etwas zustande zu bringen wie eine wechselseitige Aufklärung von Theorie und Praxis. Wobei ich mit Praxis nicht nur die Berufspraxis meine, sondern auch die Alltagspraxis in den Familien, also in der Lebenswelt jedes Einzelnen von uns.
Wenn Sie es mit ein paar Adjektiven umschreiben könnten, Professor Wirlacher, was heißt da Kulinaristik? Ist das die Lehre vom rechten Geschmack oder von der Zubereitung der Speisen oder vom Kulturgut des Essens?
Nein, wir haben den Ausdruck Kulinaristik erfunden, oder ich persönlich habe ihn erfunden, abgeleitet vom lateinischen culina, das heißt die Küche. Weil ich mit den Soziologen einerseits, vor allem aber mit den Ethnologen wie Levi-Strauss und so weiter, glaube, dass die kulturelle Entwicklung speziell von den Küchen ihren Ausgang genommen hat. Also wir werden ja vielleicht im Laufe der nächsten Stunde noch auf verschiedene Bereiche der Gastlichkeit kommen. Wenn Lévi-Strauss der Ansicht ist, die Kulturen sind dadurch entstanden, dass die Menschen sich vom Tier insofern distanzierten, als sie nun das rohe Fleisch kochten, beginnt der Prozess, den wir auch den Prozess der Cultura Humana nennen. Und darum ist es klug, einen Begriff zu finden oder zu suchen, der diese anthropologische, also gesamtheitliche Sicht auf das Phänomen des Essens ermöglicht. Denn das Essen ist ja wirklich ein sogenanntes, wie die Franzosen es mal gesagt haben, soziales Totalphänomen. Es begleitet uns von morgens bis abends. Es begleitet uns im ganzen Leben. Es gibt keine Feste ohne das Essen. Es gibt keine diplomatischen oder wirtschaftlichen Aktionen ohne das Essen. Also ich glaube, daran muss man sich erst mal von vornherein erinnern, welche unerhörte Bedeutung das Essen im Alltag und im Festtag der Menschen hat. Wenn man das verstanden hat, dann macht es auch Sinn und dann ist es auch plausibel, sich die Zeit und die Energie zu nehmen, sich mit diesem Thema zu beschäftigen.
Dafür sind Sie heute hier.
Dafür sind wir.
Darüber werden wir noch berichten und erzählen. Mein dritter Gast kommt aus der Nähe von Zürich, wenn ich richtig informiert bin, genau aus Rüschlikon. Und eigentlich müsste er jetzt so ungefähr um diese Zeit bei DRS3, das sind unsere öffentlich-rechtlichen Kollegen in der Schweiz, auch vor dem Mikrofon sitzen.
Das ist so. Da habe ich seit 8 Jahren eine Kochrubrik, die ich betreue. Die geht eine halbe Stunde jeweils und ist von 11 bis 11:30 normalerweise jeden Freitag live. Aber heute ausnahmsweise hier.
Da müssen Sie sozusagen Gast kochen lassen. Der Name, muss ich nachtragen, Patrick Zbinden. Ich möchte auch gerne die Altersangaben, doch in diesem Fall dürfen wir das. Frau Balösius, darf ich es verraten? Jahrgang 59, damit unsere Hörer auch in dieser Sendung Lebenszeit eben die Orientierung haben, wie wir hier in der Moderationsrunde altersmäßig bestücken. Sind. Herr Wirlacher?
Jahrgang 36.
Jahrgang 36 und Nesthäkchen muss man fast sagen, Herzbinden, Jahrgang 66. Sie müssen sich also heute mit der Kochshow vertreten lassen. Gibt es viele Männer, die gerne kochen und dies noch dazu in den Medien tun?
Ja, wenn man vor allem deutsches Fernsehen anschaut, dann hat man den Eindruck, es sind vor allem Männer, die da hinter dem Herd stehen. Aber es ist meine Erfahrung, die ich gemacht habe, jetzt nicht nur am Fernsehen, dass man die Männer dann so sieht, sondern auch privat. War übrigens auch der Grund, wieso ich mich dem Essthema schon sehr früh angenähert habe und auch selbst angefangen habe zu kochen, weil ich nie eine Freundin gefunden hatte oder hatte, die selber gut kochen konnte. Also das ist meine Erfahrung auch von meinen Kolleginnen oder Kollegen, vor allem auch auf redaktioneller Ebene, zum Beispiel beim Radio, wie Sie das angesprochen haben, dass die Männer da sehr an kulinarischen Themen interessiert sind, auch sehr stark sich mit Essthemen auseinandersetzen, auch selber gerne kochen. Hingegen die Frauen meistens ein bisschen gebrandmarkt sind auch, weil sie mussten. Oftmals mussten sie zu Hause kochen und hatten nicht das auf einer Lustebene kennengelernt, wie vielleicht dann die Männer es später erfahren haben.
Herr Zbinden, Frau Balösius?
Also dazu muss ich was sagen, denn bevor ich an die Universität Duisburg-Essen gewechselt bin, hatte ich eine Professur für Ernährung und Gender, also übersetzt fürs Essen und fürs Geschlechterverhältnis. Und ich finde, dass die Frauen jetzt hier ein wenig schlecht weggekommen sind in ihrer Beschreibung. Es ist natürlich richtig, dass wenn wir die Geschichte des beruflichen Kochens angucken, also das Kochen für große Fest und große Ereignisse, dann war das immer ein männliches Kochen. Das ist in der Geschichte natürlich begründet und es war immer ein Kochen, das orientiert hat sich an Genuss, das sich aber überhaupt nicht orientieren musste an begrenzten finanziellen Mitteln, nicht? Gar nicht an der Notwendigkeit, tagtäglich irgendetwas auf den Tisch zu bringen, also an dem Alltagskochen. Und das ist sicherlich immer noch in das Geschlechterverhältnis, also in weibliches oder männliches Kochen eingelagert, dass wenn wir diese netten, flippigen Köche da im Fernsehen sehen, die uns dann immer so vorgaukeln, als ginge das ganz schnell und ganz einfach und als hätten sie überhaupt gar keine Probleme gehabt. Die müssen das natürlich nicht tagtäglich machen, nachdem sie 8 Stunden gearbeitet haben, morgens die Kinder zum Kindergarten gebracht haben, sie wieder zurückgeholt haben und sie abends dann auch noch ins Bett bringen müssen. Dass dann das Essen möglicherweise eher zu einer Alltagsaufgabe wird und eben nicht zu dem Kulinarischen, wobei sie den Begriff Kulinarik ganz anders verwendet haben, gerade als nämlich Herr Wehrlacher, so nämlich sehr, sagen wir mal, von oben herab, so an dem Genuss und an dem Zelebrieren orientiert. Und Herr Wehrlacher hat ja versucht, einen Gedanken hineinzubringen, der mir ganz, ganz wichtig ist, nämlich zu sagen, dass das Essen, die Notwendigkeit zu essen, eigentlich die Wiege unserer Kultur und auch unserer Moral ist. Also der Vorstellung zum Beispiel, was gerecht oder was ungerecht ist, was man töten darf oder was man nicht töten darf. Also diese ganz existenziellen Fragen, die sind alle beim Essen entwickelt worden. Mhm. Und ich glaube, das meinten Sie mit Kulinaristik im Grunde genommen. Mhm. Also man könnte einfach sagen, nicht das Wort war am Anfang, sondern das Essen war eigentlich am Anfang der Menschheitsgeschichte.
Ja, man kann ja darauf aufmerksam machen, dass die Bibel sogar die Essensmetapher auch an den Anfang gerückt hat. Aber ich würde gerne zu Ihrer Bemerkung noch etwas sagen. Zunächst, es ist natürlich Ihre Generation, die sich so verhält. Das ist der erste Hinweis. Meine Generation hat ein sehr anderes Verhalten an den Tag gelegt. Aber das ist schon eine Frage der Sozialgeschichte. Lassen wir die mal einen Augenblick außen vor. Ganz wichtig finde ich den Hinweis von Frau Balösius, dass ja das Geschlechterverhalten auch eine Funktion der Sozialgeschichte sei. Insofern, das füge ich jetzt hinzu, es immer ein Rechtsverhältnis gegeben hat. Also die männlichen Köche waren schon aufgrund unserer rechtsgeschichtlichen Situation der Öffentlichkeit zugewandt. Die Frauen, die weiblichen, haben immer im Privatleben gekocht. Und zwar hat das nicht bloß, wie schon gesagt, hat nicht bloß sozialgeschichtliche im Sinne von Kommunikations- oder Konventionalgeschichte einen Sinn, sondern ganz besonders deswegen, weil die Frauen in der Öffentlichkeit kein Erscheinungsrecht hatten. Ihr Land hat den Frauen erst vor wenigen Jahrzehnten das Wahlrecht eingeräumt. Also man stelle sich bitte mal die Zusammenhänge vor, in denen wir hier von den Geschlechterverhältnissen reden. Und wenn heute noch in den internationalen Hotels die Männer die große Dominanz haben, ist das immer noch ein solches Relikt. Mhm. Und erst so ganz langsam haben wir ja auch, ganz langsam ändert sich das. Aber das ist wichtig, dass wir diese Zusammenhänge
betreuen. Herr Zubinden, wie interpretieren Sie das, dass nicht nur Ihre Sendung, sondern sehr, sehr viele Kochsendungen enorme Publikumserfolge letztendlich sind? Ihre ist ja auch praktisch schon Kult bei Ihren Hörern und Sie machen das schon seit 8 Jahren. Wie ist das erklärlich, dass man etwas, was man eigentlich nur schmecken kann, via Ohr oder dann im Fernsehen via Auge genauso interessant findet?
Es gibt sicher verschiedene Beweggründe, wieso Leute diese Art von Sendungen konsumieren. Einerseits mal, man sitzt vielleicht oder eine bestimmte Schicht von Leuten sitzt vor dem Fernseher mit ihren Fertigpizza oder ihren Fertiggerichten und schauen den Köchen zu, wie da die tollen Sachen zubereitet werden. Und die Leute, die dann solche Sachen hören oder zuschauen am Fernsehen, können so ihr schlechtes Gewissen etwas beruhigen. Das war mal eine.
Jetzt könnte auch verstärkt werden, letztendlich dadurch, genau, oder? Weil wenn ich mit der Pizza da sitze und lass mir Hightech-Cuisine davor machen, dann merke ich ja selber wahrscheinlich auch, welche enorme Kluft zwischen diesen beiden Essverhalten eigentlich existiert.
Das wurde das anfänglich so ausgeblendet. Also ich habe das von den Medienseiten her zumindest so mitbekommen, dass das ein Grund sei, wieso der Zulauf so groß ist. Das hat sich aber geändert unterdessen. Ich höre das von Kochbuchanbietern, Verlagsleuten, die Kochbücher produzieren zum Beispiel, die sagen, die Hemmschwelle wurde durch solche Kochsendungen vielfach genommen bei den Leuten. Also viele Leute, die sich nicht mehr getraut haben, auch irgendwie was mal in die Pfanne zu hauen, selbst zu kochen, die sehen jetzt diese Leute, die vielleicht ein bisschen schlapsig und ja, ein bisschen einfach ganz schnell irgendwie was in die Pfanne hauen, dass das tatsächlich funktioniert und dass man das zu Hause auch machen kann.
Beruhigend fast. Wir haben jetzt gleich eine kurze Unterbrechung für die Nachrichten. Deswegen muss ich Sie, Frau Balösius und Herrn Wirlacher, bitten, Ihre Wortmeldung zurückzustellen. In 5 Minuten hören wir uns wieder. Ihnen, liebe Hörer zu Hause, nochmal die Telefonnummer, unter der Sie uns erreichen können, mitdiskutieren, wenn Sie wollen. Aufgetaut statt eingemacht vom Wandel der Esskultur. 00800 4464 4464, die Telefonnummer, oder das Fax hinten 65 oder die Mail dlf.lebenszeit@dradio.de. Lebenszeit, meine Damen und Herren, heute mit dem Thema Aufgetaut statt eingemacht. Wir reden über den Wandel der Esskultur. Wie kann das nur kommen? Eine einfache Gerstensuppe erscheint uns manchmal königlicher, kulinarischer als ein Fünf-Gänge-Menü, je nachdem, wo sie gegessen wird oder wie sie genossen wird oder mit wem sie genossen wird. Wie, meine Damen und Herren, zu Hause halten Sie es mit dem Essen? Achten Sie auf feste Tischzeiten? Achten Sie darauf, dass die Familie vollzählig versammelt ist? Geht das bei Ihnen quer durch die Generationen? Worüber reden Sie dann? Welchen Stellenwert nimmt die Nahrungszusichnahme bei Ihnen daheim ein? Rufen Sie uns an unter der Nummer 00800 4464 4464, wenn Sie mit meinen Gästen diskutieren möchten. Genau diese Nummer hat gewählt Herr Schwenn aus Galin. Das ist in Mecklenburg-Vorpommern. Guten Tag, Herr Schwenn.
Ja, guten Morgen.
Was haben Sie sich denn für heute Mittag vorgenommen?
Ja, heute wird ein Rest von gestern aufgewärmt. Ich koche meist für 2 Tage. Wir sind ein 2-Personen-Haushalt und da lohnt es sich nicht, jeden Tag was neu anzusetzen.
An welcher Stelle unserer Diskussion wollen Sie sich einschalten, Herr Schwenn?
Ja, ich wollte eigentlich nur einen Beitrag liefern zu dem Essen zubereiten in unseren Tagen, was meiner Meinung nach wohl von vielen Menschen als eine Last empfunden wird, was ich natürlich auch verstehen kann bei den Berufstätigen, die wenig Zeit haben. Aber wie die eine Dame schon sagte, es ist ja sehr mit unserem Alltag verbunden, mit unserer Kultur, dass ein großer Teil unseres Tages mit Essenzubereitung und Nahrungsaufnahme verbunden ist.
Aber eine Last ist es ja dann schon, denn Sie sagen ja auch, Sie kochen auch sehr praktisch, pragmatisch für 2 Tage. Hauptsache, man ist dann satt, wenn ich es mal ganz vereinfacht ausdrücken darf.
Nee, es geht nicht nur um das Sattsein, sondern das ist auch aus wirtschaftlichen Erwägungen. Also es ist einfach günstiger, wenn man nur einmal am Tag, für 2 oder 3 Tage etwas kocht, als wenn man jeden Tag neu einkaufen muss, immer kleine Mengen an Zutaten kaufen muss. Das ist doch schon etwas teurer.
Bleiben Sie kurz am Apparat, Herr Schwenn. Herr Zbinden aus Zürich wendet sich an Sie.
Ja. Also ich kann das nur unterstützen, was Sie sagen, auch diese Zeitersparnis, die man eben hat, wenn man etwas kocht, zum Beispiel Reis, Kartoffeln oder Teigwaren, also Pastas, Nudeln, dass man, wenn man die kocht, dass man die wirklich auch genügend von dem zubereitet, dass man dann vielleicht eben auch 2 oder 3 Tage davon essen kann. Das kann man heute machen gegenüber früher, weil man natürlich auch die Kühltechnik und die hygienischen Mittel dazu hat, um solche Vorräte vorgekocht auch zu behalten. Und dann, wenn man diese Grundnahrungsmittel, sage ich jetzt eben Reis, Kartoffeln und so, dann zubereitet hat, dann kann man sie in einer abgeänderten Form wieder auf den Tisch bringen. Zum Beispiel in Form eines Gratins, in Form von, was auch nicht, überbacken nochmals und. Gibt es verschiedene Möglichkeiten, die Lebensmittel mehrmals auf den Tisch zu bringen.
Richtig, so sehe ich das auch.
Herr Schwenn, dann bedanken wir uns bei Ihnen, dass Sie uns angerufen haben. Hören Sie bitte jetzt weiter übers Radio zu. Herr Schäffler aus Hamburg hat uns geschrieben, ganz rasch. Er sagt, dass er seit langem behindert sei und deswegen musste er seine Zubereitungsgewohnheiten anpassen oder anders ausgedrückt vereinfachen. Und er schätzt daher ein breites Angebot an Convenience Food, ja, da es ihm sonst eben nicht möglich wäre, so sagt er, komplexere Speisen zu sich zu nehmen. Dürfen wir da, Herr Professor Wirlacher, kulturell die Nase rümpfen, wenn jemand vorgefertigte Nahrungsmittel zu sich nimmt?
Nein, keineswegs. Die Nahrungsmittelindustrie ist ja nicht nur dazu da, um uns Schwierigkeiten zu machen, sondern sie ist auch dazu da, um uns das Leben zu erleichtern. Und es nicht einzusehen, warum man auf diese Möglichkeiten nicht zurückgreifen kann. Genauso wenig ist einzusehen, warum man einem Kind verbieten soll, mal zum McDonald's zu gehen. Also mit anderen Worten, wir sind heute durchaus der Ansicht, verschiedene Möglichkeiten, die die gesellschaftliche Entwicklung bietet, auch zu nutzen. Die Frage ist nur, welchen Zusammenhang wollen wir damit bauen? Warum beschränke ich mich auf das Kochen für 2 Tage? Warum verzichte ich auf diese Arbeit? Welchen Sinn gebe ich also, wenn ich vorziehe, dass es Arbeitsminderung ist, wenn ich 2 oder 3 Tage nur einmal koche? Könnte ich nicht umgekehrt mir eine ganz andere Vorstellung vom Sinn und Zweck des Kochens machen? Dann käme ich zu einem sehr anderen Resultat. Also ich glaube, es sind die Vorentscheidungen, die hier eine Rolle spielen, in dem speziellen Fall die Lebenslage, im anderen Fall die Bevorzugung der Arbeitserleichterung. Aber das sind Setzungen, die ich vornehme.
Das war Professor Alois Wirlacher. Nun Frau Professor Dr. Eva Barlösius, die auch bei uns zu Gast ist.
Ich würde gerne Ergebnisse aus einem Gießener Forschungsprojekt vorstellen. Und zwar ging es dort um die Essensversorgung in Familienhaushalten. Und da kann man halt beobachten, dass die berufstätigen Mütter in der Mittagszeit, die Kolleginnen haben das genannt, ein Computerpicknick machen, nämlich neben ihrem Computer sich ein Sandwich erholen, aber abends für die Familie ausgiebig kochen und das sehr viel Zeit investieren und auch große Wege auf sich nehmen. Was ich damit sagen will, ist, wir neigen immer leicht dazu, zu klaren Typologien. Es gibt die Convenience-Esser und es gibt die besonders genussvollen Esser und es gibt die Fastfooder. Mir scheint viel wichtiger zu sein, dass es immer Mixformen gibt und dass je nach gesellschaftlicher Situation, auch je nach Zeitökonomik, ich eben mein Essen vollkommen unterschiedlich gestalte und dass es jeweils eingebunden ist in bestimmte Zwänge oder, wie Herr Wirlacher eben auch gesagt hat, in bestimmte Wünsche und Vorstellungen. Ich bin halt bereit, am Sonntag länger und ausgiebiger zu kochen. Das zeigt, das ist mir prinzipiell etwas Wichtiges, aber im Alltag bekomme ich das nicht hin. Und ich finde das zum Beispiel, wenn man sich das überlegt, dass Frauen also Vollzeit berufstätig sind und dann noch so viel Zeit und Mühe in eine Familienmahlzeit investieren, dann zeigt das schon, dass das etwas Wichtiges ist, dass sie sich selber aber im Laufe des Tages vollkommen zurücknehmen mit ihren Nahrungsbedürfnissen, sondern einfach zwischendurch, ohne den Computer runterzufahren, weiter zu tippen, das Sandwich essen.
Mhm. Herz binden.
Möchte noch zu den Convenience-Produkten auch noch eine Ergänzung machen. Ich unterrichte in der Schweiz auch Hauswirtschaftslehrerinnen und stelle da immer wieder fest, dass da eines der Lieblingssubjekte im Unterricht ist, zum Beispiel Spätzle zu machen. Die Kinder lieben es angeblich, mit ihren Hauswirtschaftslehrerinnen dann diese Spätzle zuzubereiten. Nur, ich behaupte, das ist total realitätsfremd in der heutigen Zeit, weil, wie es Frau Barlösius gesagt hat, die Zeitökonomie lässt es einer engagierten Hausfrau mit 3 Kindern und möglicherweise noch gar nicht mehr zu, diese Spätzle selber zu machen. Also wieso wird in den Schulen noch gelernt, dass man diese Spätzle selber machen muss, wenn man sie in einer Convenience-Qualität bekommen kann, die zumindest in der Schweiz auf biologischer Basis hergestellt, ohne Zusatzstoffe, von wirklich höchster Güte, Qualitätsgüte auf den Teller dann schlussendlich kommen. Also da wird in dem Unterrichtsbereich immer noch Kochwissen vermittelt, das dem Alltagsrealität fremd ist eigentlich.
Mhm. Das heißt also, man muss nicht unbedingt die Kartoffeln selber auf dem eigenen Acker ausgegraben haben, um sie dann zelebrierend zuzubereiten, sondern man könnte durchaus zurückgreifen auf das, was die Industrie heutzutage zur Verfügung stellt. Das wäre Ihre Botschaft. Also Mut dazu zu haben, dieses auch zuzugeben.
Man muss schon natürlich dann auch unterscheiden, die Qualität von diesen Convenience-Produkten, die ist natürlich unglaublich groß. Also es gibt wirklich ganz schlechte Geschichten und es gibt wirklich auch sehr gute Qualitäten. Also,
erkennt der Konsument das denn? Woran kann ich das denn als Laie, als jemand, der in der Kochkunst überhaupt nicht bewandert ist, woran kann ich das erkennen? Ich gehe nach dem Preis, ich gehe nach der Verpackung.
Also der Punkt ist ja, dass man früher eben an den Lebensmitteln noch riechen musste, um zu prüfen, sind sie frisch. Und das ist gerade bei Convenience-Produkten natürlich überhaupt nicht der Fall, weil sie sind ja abgepackt. Also was wird gemacht? Es wird die Etikette angeschaut, Preis wird angeschaut und bei der Etikette ist es nun mal so, desto mehr Zusatzstoffe dann darauf vermerkt sind, desto skeptischer kann man natürlich dann auch diesem Produkt gegenüber auch sein.
Herr Professor Wirlacher, geht nicht kulturelles Wissen verloren, wenn alte Familienrezepte gar nicht mehr tradiert werden, wenn wir also, wie wir es gerade ja auch gesagt haben, auch schon mal problemlos auf Vorgefertigtes zurückgreifen und dann eigentlich das Enkelkind überhaupt nicht mehr weiß, wie eine braune Soße zubereitet wird, geht da kulturell etwas verloren?
Es geht kulturell sehr viel verloren. Wir müssen uns nur einen Augenblick darüber klar werden, was wir meinen, wenn wir so reden. Wenn ich das Wort Kultur in den Mund nehme, dann meine ich eine ganze Lebensweise, die auch eine Geschichte hat, die Dimensionen von Bedeutungen hat, die voller Symbolik steckt. Und wenn ich diesen weiten Begriff bei der Antwort, die ich zu geben versuche, zugrunde lege, dann würde ich sagen, es geht außerordentlich viel auch an Geschichtswissen verloren. Es geht verloren an Identitätsbildung, die mit der Geschichte zusammenhängt. Also es geht in der Tat etwas verloren, was man auch Historizität nennen darf. Wenn das aber verloren geht, dann ist eigentlich ein Punkt erreicht, an dem wir umschalten müssen. Und das will die Akademie, von der wir vorhin gesprochen haben, deren Ziel eigentlich darin besteht, so etwas zu entwickeln wie eine kulinarische Bildung. Wenn wir das versuchen, dann ist die kulinarische Bildung so gesehen zugleich eine kulturelle Bildung. Und sie ist zugleich, weil wir ein Interesse daran haben, dass die Menschen in ihren Kulturen freiheitlich leben können, ist es auch eine politische Qualität. Also wenn wir vom Essen reden, in diesen Dimensionen, sind wir sofort bei bildungs- und kulturpolitischen Fragen. Und darum finde ich das Thema Essen so außerordentlich spannend, nicht nur, sondern dringlich, weil es darum geht, die Freiheit, die kulturelle Freiheit der Menschen zu sichern, vor allen Dingen in einem Prozess der Globalisierung, der noch verstärkt wird durch den Prozess der Nahrungsmitteltechnologie. Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel noch. Auf der jüngsten Tagung, die wir mit dem vor vielen Jahren von mir gegründeten Internationalen Arbeitskreis für Kulturforschung des Essens, ein ganz akademischer Titel, durchgeführt haben, war auch ein Nahrungsmitteltechnologe aus Bonn.
Das klingt schon bedenklich.
Nein, das
der Technologe
muss nicht unbedingt bedenklich klingen. Der bewies uns, dass er imstande sei, eine Hühnersuppe, weil Sie das Beispiel gerade gebracht haben, eine Hühnersuppe zu kreieren, ohne dass auch nur irgendetwas von diesem Huhn in dieser Hühnersuppe ist. Zweitens, dass wir als normale Esser, Verbraucher, nicht mehr imstande sind, das zu kontrollieren. Das heißt also, wir befinden uns in einer historischen Situation der Wissenschafts- und Technologieentwicklung, die unsere Aufmerksamkeit in einem erhöhten Maße verlangt. Und darum finde ich die Aktionen der Sternenköche, die auf Frische, auf Authentizität, ja, auf das, was ich hier kulinarische Bildung genannt habe, setze, auch politisch sehr sinnvoll.
Frau Balösius, dann Herzbinden.
Ja, ich wollte noch mal was dazu sagen. Es geht etwas verloren. Das ist sicherlich richtig. Es gibt immer ein typisch deutsches Gericht, an dem jedes Mal empirisch untersucht wird, was verloren gegangen ist. Es ist die deutsche Roulade. Also wer kann noch eine deutsche Roulade zubereiten oder nicht? Herr Wirlacher hebt gerade die
Vielleicht
Hand.
Vielleicht können Sie es in der Schweiz herzbinden. Die deutsche Roulade nie gehört?
Meine Frau kann das hervorragend.
Ah, das ist jetzt aber interessant. Ja. Er sagt, seine Frau kann es. Herr Wirlacher, können Sie es auch selbst?
Nein.
Gut, ich kann es auch nicht. Aber meine Mutter kann es. Aber es geht nicht nur etwas verloren, es kommt ja auch etwas hinzu. Wir haben gewiss eine Vielzahl von Lebensmitteln aus der ganzen Welt kennengelernt, die frühere Generationen so nicht kannten. Ja. Wir haben Das darf man nicht vergessen. Im 19. Jahrhundert immer Ernährungsstereotypen, ja, immer die Abklassifizierung fremder Völker, fremder Nationen über ihren schlechten Essgeschmack. Und wenn ich mir überlege, dass wir jetzt fast die Küchen der ganzen Welt in Deutschland hier haben, welche kulturelle Toleranz und welche kulturelle Öffnung im Grunde genommen da drin ist, dann kann man das, würde ich persönlich sagen, ist das ein enormer Fortschritt. Also, dass man gelernt hat, andere Gerüche, andere Geschmäcker, andere Lebensweisen, Lebensstile schätzen zu lernen, sie teilweise zu eigenen Lebensmitteln zu machen, ja, sie zu integrieren. Und das kann man, würde ich sagen, etwas sehen als einen kulturellen Zuwachs. Auf der einen Seite geht etwas verloren, aber es kommt auch etwas hinzu. Und ich finde das wunderbar, was an kultureller Toleranz und an Sehnsucht auch nach Fremdartigkeit im Grunde genommen da entsteht.
Sushi statt Sauerkraut.
Ja,
warum nicht?
Ich finde Sushi ganz gut.
Es kommt nicht nur kulturell etwas dazu in den letzten Jahren in Sachen Esskultur. Es ist etwas verloren gegangen, vielleicht eben, ob es diese Roulade ist oder in der Schweiz vielleicht nur schon eine normale Rösti richtig zuzubereiten. Das ist das eine. Aber was ich beobachte, ist gleichzeitig in den letzten, vor allem 2-3 Jahren, eine enorme Zunahme von Kochbüchern, die eben nicht nur einfach Rezepte vermitteln, sondern auch ganz intensiv sich mit den Lebensmitteln, Qualitäten und der Herkunft der Lebensmittel und das Wissen um die Lebensmittel befassen. Und ich vermute und ich gehe davon aus, das hat damit zu tun, dass früher, und das kann vielleicht dann Frau Balösius auch noch was dazu sagen, früher das Kochwissen bei den Frauen, bei den Großmüttern dazu mal vorhanden war und es wurde je nachdem dann eben auch weitergegeben. Diese Tradition, die findet heute nicht mehr statt und in diese Lücke springen diese neue Generation von Kochbüchern. Ich behaupte, in der heutigen Zeit können sie wie noch nie zuvor extrem selbst ein professioneller Esser werden. Rein nur schon von intellektueller Wissensbeschaffung über diese Kochbücher. Das gab's früher, es gab ein paar soziokulturelle Bücher oder Kochbücher, die als Meilenstein dann in ganz Europa rumgereicht worden sind, aber diese Zeiten sind vorbei. Es ist, das Wissen ist inflationär, auch zum Beispiel nicht nur über diese Kochsendungen, auch über Internet und andere Medien ist heute ein Kochwissen verfügbar, wie es früher noch nie der Fall war.
Und das war damals wirklich anders. Ich habe zum Beispiel ein solches Buch hier in der Hand, ein ganz altes, abgegriffenes Kochbuch, das Schulkochbuch, elektrisch, immerhin aus dieser Epoche stammt es schon. Und da ist alles drin, was die junge Hausfrau wissen musste, vom Brombeergelee, um bei den Nachspeisen zu bleiben, bis zur Luisentorte, aber vorher eben die Wickelklöße und die Dampfnudeln. Und ich glaube, wenn man das einmal hatte, und so sieht dieses Kochbuch auch aus, dann hatte man das gesamte kulinarische Wissen dieser Epoche eben in Händen und konnte das womöglich an die Tochter und dann ans Enkelkind weitergeben. Wir fragen aber unsere Hörerin Helga Ruckdeschel, die uns aus dem Schwarzwald anruft, wie sie es denn hält mit den alten Rezepten. Sie können bestimmt noch, Frau Ruckdeschel, denn ich weiß, Sie sind 73 Jahre alt. Sie können mit Sicherheit noch die alten Traditionsrezepte.
Hallo?
Ja, Frau Ruckdeschel, wir können Sie jetzt hören.
In Ordnung. Schönen guten Tag. Ich rufe an, weil ich eine Grundsatzfrage mal zu stellen habe. Wie Sie sagen, ich bin 73 Jahre alt, das heißt Vorkriegsgeneration. Von daher habe ich eine ganz andere Einstellung zu Lebensmitteln wie vielleicht jüngere Generationen, denn ich habe Mangel kennengelernt. Auch Mangel verwalten und mit Mangel kochen und Familien ernähren. Ich war berufstätig, habe 2 Töchter. Zwei Schwiegersöhne, 5 Enkelkinder heute. Und als ich aufgehört habe, berufstätig zu sein, habe ich angefangen, kochen zu lernen. Richtig, bei den Profis, übers Fernsehen, über Bücher, wie man es halt macht, bis man es alles in den Griff kriegt. Halt es mit Herrn Labers Devise, dass gute Küche Zeit und Geld kostet. Kaufe auf dem Bauernhof ein, hol das Fleisch, das Gemüse, mach alles frisch. Mein Problem ist ganz einfach das. Ich koche eigentlich für 10 Personen. Von den 10 Personen sind zur Zeit, wo der erste kommt, das ist 2:30, der nur eine kurze Zeit hat und wieder weg muss, sind meistens nur 2 oder 3 zur gleichen Zeit da. Aber das Essen muss da fertig sein. Der Rest kommt im Laufe des Tages bis zum Abend. Mein Problem ist das, wenn ich frisch koche, wenn ich auf alles achte und muss dann alles aufwärmen, wie geht es zusammen und wie kann nicht die beste und nahrungsmittelgerechteste Aufwärmmethode herausfinden. Vielleicht könnten Sie mir dabei helfen.
Frau Bauer, Sie fragen nach den Tischzeiten und nach der Problematik der Tischzeiten, dass die Leute alle der Reihe nach hintereinander kommen. Nun haben Sie ja fast schon eine mittelgroße Kantinenbewirtschaftung bei sich zu Hause.
Würde ich sagen.
Ja, da gehen auch alle Generationen durch wahrscheinlich. Frau Balösius, können Sie weiterhelfen?
Ja, zunächst mein Respekt vor dem, was Sie da tagtäglich leisten. Ich kann Ihnen, glaube ich, keinen Hinweis geben, wie man das regeln kann, aber nur sagen, dass wir seit ungefähr 15 Jahren beobachten, dass in der Bundesrepublik Deutschland die warme Hauptmahlzeit nicht mehr mittags stattfindet, weil nämlich die Menschen festgestellt haben, dass sie genau die Probleme haben, die sie haben. Die Menschen kommen ihre Personen kommen zu unterschiedlichen Zeiten, müssen relativ schnell wieder weg und sie bekommen keine Tischgemeinschaft hin. Das ist ja auch wichtig. Es kommt ja auch gar kein gemeinsames Gespräch zustande, dass man sich mal über den Tag austauschen kann. Und entsprechend haben die Familien auch darauf reagiert und haben die Hauptmahlzeit, die warme Hauptmahlzeit auf den Abend verlegt. Da ist es wesentlich leichter, sich auf einen bestimmten Zeitpunkt zu einigen und dass dann auch wirklich alle am Tisch versammelt sind und dass man nochmal so einen Rückblick darauf geben kann, was hat eigentlich der Tag gebracht. Interessanterweise ist die Hauptmahlzeit am Wochenende dann wieder das Mittagessen, weil man das wieder leichter hinbekommt. Also das ist keine Hilfestellung für Sie, außer eben der Hinweis, viele Menschen stehen vor dem Problem und die meisten regeln es einfach so mit der Verlagerung vom Mittagessen aufs Abendessen.
Frau Ruckdächle, haben Sie daran schon gedacht?
Ja, darf ich kurz eine Erwiderung geben? Gebe ich Ihnen völlig recht, nur wenn Kinder aus der Schule Mittag heimkommen, haben nicht gegessen und sie bekommen kein warmes Mittagessen, dann fangen sie an zu naschen und rumzupicken und zu machen. Und ich müsste am Abend dann kochen, der Letzte kommt um 7:30. Ich halte es für unzumutbar, aber ich wollte eigentlich nur wissen, ob es eine Möglichkeit gibt, dass Sie zu mir sagen, zum Beispiel wärmen Sie in der Mikrowelle, da ist am schonendsten.
Wir fragen den Praktiker, oder, Frau.
Einfach nur, mein Problem kann ich nicht so schnell ändern, sondern ich möchte einfach nur Hilfe haben.
Patrick zu binden.
Also, ich kann es ein paar Tipps vielleicht geben diesbezüglich. Ich denke, wichtig ist, dass Sie die Mahlzeiten, das machen Sie ja wahrscheinlich auch nicht, weil Sie haben jetzt schon sehr professionell sich angehört, dass Sie die ganzen Gerichte über bis zum Abend warm halten. Das machen Sie ja nicht,
nein,
oder?
Das mache ich keine Zeit. Eben, genau. Was fertig ist, wird sofort runtergekühlt.
Genau. Und ob Sie dann schlussendlich, ich meine, ob es Fleisch ist oder Kartoffeln, Reis, diese alle Produkte, die haben natürlich verschiedene Möglichkeiten, die wieder zu erwärmen, sei es jetzt einfach im Dampf, die nochmal warm zu machen im Backofen oder in der Mikrowelle. Ich denke, wichtig ist, dass Sie immer ja portionsweise diese Sachen dann auch wieder
gebraucht werden. Ja.
Genau. Und was sich jetzt neu auch langsam in Privathaushalten niederschlägt, ist die Möglichkeit des Sous-Vide Zubereitung. Ich weiß nicht, ob Sie schon mal gehört haben von dieser Möglichkeit. Das heißt, Sie bereiten etwas zu und geben es sofort in einen Beutel und noch warm in den Beutel und vakuumieren diesen Beutel. Diesen Beutel müssen Sie extrem runterkühlen, müssen wirklich dann schauen, auch hygienisch, dass das richtig geht, vor sich geht, und dann können Sie diesen Beutel eigentlich zum Beispiel im warmen Wasser wieder warm machen. Also das ist eine Kochtechnik, die aus der Gastronomie sich langsam aber sicher auch in den Privathaushalten bereit macht und tatsächlich sehr toll die Aromen dann erhalten bleiben und sie dann auch noch auf den Tisch bringen.
Da haben Sie grundsätzlich recht, ich habe das versucht. Da müsste es erstmal ein Haushaltsvakuumiergerät geben, das dafür geeignet ist. Denn die Vakuumiergeräte, die es für den Haushalt gibt, die sind dafür absolut ungeeignet. Die sind nicht ganz fest zu.
Also ich sehe schon, wir entwickeln hier ein...
Ich möchte Sie auch nicht zu lange aufhalten.
Nein, wir danken Ihnen ja, dass Sie uns angerufen haben. Aber Sie sind schon auf einem sehr, sehr hohen fachlichen Niveau, was durchaus Herrn Patrick zu binden erfreut und überrascht zugleich. Deswegen ist es schön, dass Sie uns angerufen haben. Und wir wünschen Ihnen, dass Sie vielleicht auch moderne Methoden finden, die es Ihnen erlauben, Ihre große Familie weiterhin so fantastisch zu bewirten, wie Sie das ja tun. Denn eines ist sicher, dieses darf nicht verloren gehen. Nehme ich mal an, dass ich da im Namen von Herrn Wirlacher auch spreche. Wir danken Ihnen in den Schwarzwald, Frau Ruckdächle. Guten Appetit für später, allen Zähnen, ja?
Die Lösung finde und errichte ich Sie.
Danke, auf Wiederhören. Herr Wirlacher, wir haben nur noch eine Minute bis zu den Nachrichten, aber trotzdem, die festen Tischzeiten, dass man sagt, um 12 Uhr Mittagessen und um 18 Uhr Abendessen, davon können wir uns verabschieden. Kommt das jemals wieder?
Die festen Tischzeiten stammen historisch aus der Klosterkultur und es ist nicht einzusehen, warum wir in einer Welt, wie sie sich heute darstellt, an diesen festen Tischzeiten festhalten sollten. Es gibt andere Möglichkeiten, den Sinn und Zweck der Mahlzeit, die Mahlzeit ist ja eigentlich das Zentrum dessen, wovon wir hier reden, so weiterzuentwickeln, dass sie den Zwecken dient, nämlich speziell den kommunikativen Zwecken, für die die Mahlzeit eigentlich erfunden wurde. Es ist immer ein soziales Ereignis geradezu. Das führt mich aber doch zu einer Bemerkung, die ich noch gerne machen würde, weil die Hörerin uns auf einen wichtigen Begriff aufmerksam gemacht hat.
Das muss es ganz schnell gehen, nämlich nur noch 20 Sekunden.
Wir reden hier nämlich unter den Bedingungen einer Überflussgesellschaft. Wir reden nicht unter den Bedingungen einer Mangelgesellschaft. Und nur in einer Überflussgesellschaft können wir überhaupt diese Fragen verfolgen. Oder wenn Sie, Herr Zbinden, uns darauf aufmerksam machen, nicht, dass es eben so viele Möglichkeiten der ganzen Welt heutzutage gibt, die wir auf den Tisch bekommen.
Und genau an dieser Stelle diskutieren wir gleich weiter. Nach den Nachrichten aufgetaut statt eingemacht vom Wandel der Esskultur in der heutigen Ausgabe der Lebenszeit. Wie jeden Freitag mit der Lebenszeit, meine Damen und Herren, weiterhin am Mikrofon Andreas Stopp bei mir im Studio. Zu Gast Frau Professor Dr. Eva Barlösius, sie ist Professorin für Soziologie an der Universität Duisburg-Essen. Professor Dr. Alois Wierlacher, der Präsident der Deutschen Akademie für Kulinaristik, emeritierter Professor für interkulturelle Germanistik und Patrick Zbinden aus Zürich. Er ist Food-Journalist, er ist Genusstrainer und er hat eine eigene Kochshow auf dem Radiosender DRS3, dem öffentlichen rechtlichen Sender in der Schweiz, in unserem Nachbarland. Frau Monika Schott hat uns geschrieben, eine Mail. Sie sagt, vielen, was Sie da sagen in der Sendung, kann ich nur zustimmen. Nur unsere Arbeitswelt lässt es heute nicht mehr zu, regelmäßig zu einer bestimmten Zeit gemeinsam zu essen, geschweige denn sich Zeit zu nehmen, um ein gesundes Essen zuzubereiten, wozu ja auch die Zeit des Einkaufens gehört. Und sie bemerkt noch etwas, auch wird in Schulen keine Ernährungs- bzw. Kochlehre mehr angeboten. Sie selbst kann sich noch gut daran erinnern, alle 2 Wochen am Samstag 5 Stunden das Kochen, das Tischdecken und den Einkauf gelernt zu haben. Das hat nichts, ich zitiere Sie jetzt, mit Anti-Emanzipation zu tun, sondern ist eine Esskulturpflege. So sagt Monika Schott, sie ist Betriebswirtin, berufstätig den ganzen Tag. Ja, ist das zu bedauern? In den Schulen werden unsere jungen Leute, Jungen und Mädchen überhaupt gar nicht mehr darauf hingeleitet, auf das Essen, aufs Kochen und dann aufs anschließende Essen Wert zu legen, Frau Barlösius?
Also wir können beobachten, dass wenn wir die Schulpläne angucken, aus den letzten Jahrzehnten, dass das, was unter Kochlehre und Ernährungsunterricht lief, zunehmend zugunsten der harten Wissenschaften, die da nach der PISA-Studie uns auch besonders wichtig erscheinen, nämlich Mathematik und Naturwissenschaften, aufgegeben worden ist. Das ist sicherlich richtig. Wir denken aber oder wir hoffen, dass die Einführung der Ganztagsschulen im Grunde genommen dort eine Verbesserung wieder erbringen kann. Und dann würde ich es sehr begrüßen, dass man die Ganztagsschulen dann eben so einführt mit der Mittagsversorgung, die daran ja gebunden ist. Da müssen ja die Kinder in der Schule im Grunde genommen versorgt werden, dass den Kindern nicht wie den Studierenden in der Mensa das Essen aufgetischt wird, sondern sie im Grunde genommen an dem Prozess der Nahrungszubereitung, des Auswählens und des Gestaltens mit beteiligt werden, damit sie diese Alltagskompetenzen lernen. Wir haben vorhin immer gesprochen, die sind in der Familie weitergegeben worden. Das ist richtig. Sie sind aber immer nur in der weiblichen Linie weitergegeben worden. Sie müssen natürlich heutzutage geschlechtsneutral weitergegeben werden. Ich bin nicht der Meinung, dass das noch in der Verantwortung der Familie unter den Arbeitsbedingungen immer passieren kann und muss. Aber ich denke, dass die Schule ein Ort ist, an dem das weitergegeben werden kann. Und da wäre eben mein Appell, aber nicht nur meiner, sondern von vielen Kolleginnen auch, dass wir sagen, wenn wir da die Mittagsverpflegung einführen, dann aber mit Beteiligung der Schülerinnen und Schülerinnen.
Ich habe vorhin gesagt, dass das Spätzlekochen im Hauswirtschaftsunterricht, wenn er denn noch stattfindet, ich kenne hier die Situation in Deutschland nicht im Detail, aber falls sie stattfinden würde, dass man eben auf Convenience-Produkte zurückgreifen kann, muss aber noch ergänzen diesbezüglich. Und weil es gibt nämlich die Kochkunst noch, die auch in der heutigen Zeit, in der arbeitsintensiven, gestressten Zeit und einkaufsaufopfernden Zeit noch Platz hat. Das ist zum Beispiel das Machen einer Soße. Soße ist Kochkunst. Und diese Soße aus dem Beutel, das ist einfach wirklich das Schlimmste, was man dann
die Einheitssoße, genau, deswegen heißt es so. Ja.
Dass man wirklich verwenden kann in seiner Küche. Und das hat dann auch mit Gesundheit zu tun. Mhm. Also ich kann auch eine frische, schmackhafte Soße relativ schnell zubereiten, innerhalb von 20 Minuten. Und dies zu lernen, das sollte heute in den Schulen zum Beispiel vermittelt werden.
Wir fragen Friedrich Karl Schmidt, 75 Jahre in Bochum. Herr Schmidt, kochen Sie selbst für sich, für andere?
Ja, ich koche sehr gerne für mich, immer noch. Und ich habe auch, als ich noch verheiratet war, für meine Kinder immer gekocht. Wenn die morgens aufstanden, war der Frühstückstisch gedeckt. Und ich fand das also sehr wichtig und es war auch sehr schön. Und mit meinen Kindern habe ich das natürlich auch gemacht. Wir haben zum Beispiel, ich hatte mich ja gemeldet, weil ich etwas über die Kulturgeschichte erzählen wollte, so etwas gemacht. Wir haben uns zum Beispiel zu Weihnachten den Stutenkerl gebacken oder wir haben uns auch das Knusperhäuschen selber gemacht und die Kinder waren immer sehr begeistert dabei. Jetzt muss ich natürlich ganz kurz vorhersagen, ich habe also ein Handwerk gelernt, ich war also Konditormeister und habe mit 32 Jahren meinen Beruf gewechselt. Ich habe also Kunstgeschichte, Germanistik und Theologie studiert und bin dann Lehrer geworden. Und ich habe an der Schule, wie das gerade bei Ihnen gesagt worden ist, weil ich bin an der Gesamtschule gewesen, wir hatten also wunderbar jedes Jahr einmal so eine sogenannte Projektwoche und dann haben wir also von 5. Schuljahr bis zum 13. Schuljahr gemeinsam von jung bis alt eine Backwoche gemacht. Wir haben also sämtliche Brote gebacken, die wir backen konnten. Also Stuten und Zwiebelbrot und alles das, was und die Kinder haben dann, ich hatte mit einer Kollegin zusammengearbeitet, wir haben dann zusammen einen Frühstückstisch gedeckt und haben gemeinsam gegessen. Und das war so begehrt, dass ich also mich nicht wehren konnte vor Anmeldungen, weil Kinder wirklich aktiv daran teilnehmen konnten. Das ist also das eine. Und das andere ist die kulturelle Bedeutung, die ich dem auch vermitteln wollte. Zum Beispiel der Stutenkerl, hatte ich Ihrer Kollegin schon gesagt, ist die Nachbildung eines Bischofs und die Pfeife, ein Bischofsstab. Oder wo wir jetzt gerade Weihnachtszeit haben, der Stollen ist die Windel Christi, also eine Nachbildung der Windel Christi. Oder wo wir jetzt gerade die Zeit hinter uns haben mit Neujährchen. Das war auch eine sehr wichtige kulturelle Sache. Da wurde nur Anis drin verarbeitet. Anis soll ein Aphrodisiakum sein. Und die Form, in der das gepresst wurde, wurde früher nach Herzogtümer gewissermaßen als Prägung einer Münze betrachtet. Das heißt also, jeder Herzog hatte in seinem Land eine eigene Sache. Also ich könnte Ihnen noch stundenlang darüber erzählen.
Herr Schmidt, das wäre mit Sicherheit auch sehr spannend und interessant. Wir müssen schauen, dass wir ein bisschen mit der Zeit haushalten, auch in diesem Fall. Deswegen danken wir Ihnen ganz, ganz herzlich für Ihre Ausführung. Ich nehme an, einen Seniorenteller im Wirtshaus um die Ecke, den haben Sie noch nie zu sich genommen, oder?
Nein, das habe ich noch nicht getan. Ich komme und zwar auch sehr häufig auf Anregung von zum Beispiel von Arte, die haben also wunderbare Rezepte und auch vom WDR und auch vom Deutschlandfunk. Da sind wunderbare Rezepte im Internet, die ich mir hole und die ich nachkoche. Ich finde das immer ganz interessant.
Dann, Herr Schmidt, dann wünschen wir Ihnen guten Appetit auch heute und heute Abend und danke Ihnen herzlich, dass Sie angerufen haben aus Bochum. Es gibt viele Menschen, die kochen nicht für sich, aus welchen Gründen auch immer, möchten auch ein bisschen Geselligkeit haben, gehen deswegen raus und dann, Sie haben das gesehen, an vielen Restaurants gibt es heute Seniorenteller, 4,50 €, wie auch immer. Meine Kollegin Maja Geiermann hatte sich in Köln umgesehen und einen Gastwirt aufgetan, der diesen Seniorenteller anbietet.
Eklatante Unterschiede kann ich nicht erkennen. Vielleicht dahingehend, dass die älteren Menschen eher das gut bürgerliche Essen bevorzugen. Das heißt, von dicken Bohnen mit Salzkartoffeln und Rostbratwurst angefangen und die jüngeren Menschen dann eher zu etwas elitärem Essen übergehen. Und dann sagen halt auf dem Seniorenteller, gut, das möchte ich heute mal nicht, dieses bürgerliche Essen, sondern eher mal ein Schweinefilet auf dem Teller haben oder so.
Frederik Rong hat hier gerade die besonderen Vorlieben seiner jüngeren und älteren Gäste beschrieben. In seiner Konditorei in Köln geht es gemütlich zu. Leise Musik tönt aus den Lautsprechern. Drei ältere Damen unterhalten sich angeregt am Nebentisch. Die rosafarbenen Polsterstühle und die glitzernden Kristallleuchter verleihen dem Café ein elegantes Ambiente. Jetzt um die Mittagszeit liegt der Geruch von Gesottenem in der Luft, denn Frederik Rong bietet neben Gebäck auch warme Gerichte an. Und ein Renner auf seiner Speisekarte ist der Seniorenteller. Der Gastwirt erklärt, was es mit diesem Angebot auf sich hat.
Es gibt eigentlich nur zu sagen, dass es halt kleinere Portionen sind, es ist günstiger und es ist immer ein Spezialangebot, was man halt günstig auf dem Markt kauft.
Der große Ansturm auf den Seniorenteller hat sicherlich auch mit dem Standort der Konditorei zu tun. Zwei Seniorenheime und ein Krankenhaus liegen in unmittelbarer Nähe. Die kleinen Preise sprechen ältere Menschen besonders an, denn viele von ihnen müssen genau auf ihr Budget achten. Das bestätigt auch eine 80-jährige Stammkundin von Frederic Rong.
Das ist für einen Rentner ein sehr großer Unterschied, ob ich 8,50 Euro für ein Essen bezahlen muss oder 5,50 Euro. Nicht? Die 3 Euro, die er spart, der kann den nächsten Tag wieder für Essen gehen. Denn es ist ja auch ein Märchen von 1001 Nacht, dass die Rentner im Geld wühlen können. So ist das ja gar nicht.
Der Seniorenteller hat gerade für Menschen in hohem Alter auch eine soziale Funktion. Denn das vergünstigte Angebot im Restaurant erlaubt ihnen ein Mehr an Lebensqualität. Trotz seiner großen Beliebtheit wird das Konzept des Seniorentellers aber auch kritisch betrachtet. Dr. Uwe Kleinemaß vom Zentrum für Alternskulturen der Universität in Bonn hat festgestellt, dass die jungen Alten, also die 55- bis 70-Jährigen, mit dem Seniorenteller nicht viel anfangen können.
Was häufig als Reaktion kam, war eben genau, dass der Seniorenteller so ein Bild dafür ist, da möchte man uns abspeisen. Ja, also, dass es nicht so wahrgenommen wurde, man möchte uns etwas Gutes tun.
Das Gefühl, abgespeist zu werden, kommt vor allem dadurch zustande, dass sich die sogenannten Senioren nicht mehr über einen Kamm scheren lassen, erklärt Uwe Kleinemaß. Die Lebensstile der Menschen über 55 sind heute sehr viel ausdifferenzierter als noch vor 20, 30 Jahren. Nicht der Seniorenteller schlechthin, sondern verschiedene Gerichte für den kleinen Hunger wären eine denkbare Alternative. Denn Senioren sind anspruchsvoller geworden und äußern ihre Bedürfnisse auch in Bezug auf gastronomische Angebote deutlicher.
Das, was man gemeinhin früher dachte, die Alten sind mit dem zufrieden, was man ihnen anbietet, diese Vorstellung ist eigentlich kaum mehr durchzuhalten. Also das Angebot vielfältig, differenziert, den Ansprüchen der Älteren angemessen. Und vielleicht könnte ein Gastronom, bevor er sich an die Gruppe der Älteren mit einem Nahrungsmittelangebot wendet, mal fragen oder er könnte sich Informationen über die Gruppe beschaffen und er würde feststellen, wie breit eigentlich die Interessen dort sind, zu breit, um sie auf das Angebot des klassischen Seniorentellers reduzieren zu können.
Gastronom Frederic Rong aus Köln kommt den speziellen Wünschen seiner älteren Gäste gerne entgegen. Sie erhalten auch jedes normale Gericht in einer kleinen Ausführung. Und auch das spezielle Angebot Seniorenteller wird auf Wunsch als normale Portion serviert.
Wir haben auch Versicherungsvertreter hier, die zwischen 30 und 40 sind und dann sagen, ah, was gibt es da als Seniorenteller? Den möchte ich aber dann in größerer Portion haben. Gibt es auch.
Nichts ist unmöglich. Patrick Zbinden schüttelt den Kopf geradezu. Warum schütteln Sie den Kopf?
Ja, und das zeigt, wie kompliziert das Essen eben schlussendlich auch ist. Eben das Essen, nicht nur das Kochen ist kompliziert für viele Leute oder manchmal auch eben das Essen kann zu kompliziert.
Ja, aber man muss das ja auch respektieren. Es wurde ja gerade auch die soziale Komponente angesprochen, die finanzielle. Worüber wir reden, hat natürlich mit Geldeinsatz auch zu tun. Wir müssen die Sachen erstmal kaufen, aus denen wir dann zubereiten können. Während wir meiner Kollegin Maya Geiermann zugehört haben, hat Herr Binden etwas aufgerissen, eine Packung, hat etwas Kulinarisches mitgebracht aus der Schweiz. Was ist das, was Sie uns hier angeboten haben?
Also es ist nicht etwas typisch Schweizerisches, also das eine schon, das ich mitgebracht habe, sind die Engadiner Nusstorte, aber die sind noch unverpackt verpackt auf dem Tisch. Das andere, was ich mitgebracht habe, sind diese Amaretti, das kennt man eigentlich aus Italien. So ein Zuckergebäck gewürzt mit Bittermandelaroma.
Und das hat der Frau Bauer-Lösius nicht so gut geschmeckt. Und daraufhin haben Sie, Herr Zbinden, gesagt, Geschmack ist etwas Individuelles. Wie können wir uns dann allgemein über Essen überhaupt unterhalten, wenn jeder etwas anderes drunter versteht?
Das Wichtige ist, dass man eben mal diesen Respekt hat, dass jeder anders das Essen wahrnimmt. Die zweite Stufe ist dann, dass man sich darüber austauschen kann, und zwar in Worte fassen kann, wieso es eben nicht schmeckt. Vielleicht kann sich dann Frau Bauer-Lösius noch äußern, was für eine Aversion sie gegen dieses süße Gebäck hat und was da für ein Film bei ihr vielleicht auch dann schlussendlich im Hintergrund abläuft, wieso süß vielleicht nicht so gut ist oder so. Ich finde es ein spannendes Gebäck, weil es eben nicht nur süß ist, sondern auch diese Aromatik der Bittermandel, die da drin ist, dieses Gebäck zu einem wunderbaren Ganzen macht.
Es ist wie immer, man mag es oder man mag es nicht, Frau Balösius.
Naja, also da ich eine Vorliebe für bitteren Geschmack habe, habe ich natürlich die Bittermandel da drin gesucht und eigentlich nur die Süße gefunden.
Wir gehen nach Berlin. Katrin Klemm ruft uns an, 45 Jahre, auch hier darf ich dazu sagen. Hallo Frau Klemm.
Ja, hallo, hallo.
Kochen Sie gerade?
Nein, ich arbeite gerade. Kochen tue ich erst heute Abend.
Aha, und womit werden Sie sich zur Mittagszeit über Wasser halten?
Ja, wonach, wo mir gerade so ist. Also vielleicht mal so ein Keks oder einen Tee trinke ich natürlich viel, auch während der Arbeit, weil ich zu Hause arbeite. Und halt eben auch mal ein Obst oder irgendwie, weiß ich nicht. Das kann ich jetzt gar nicht so hundertprozentig so sagen. Das ist immer ganz nach Laune abhängig.
Sie haben uns angerufen, weil Sie uns noch eine Botschaft weitergeben wollten.
Ja, die Botschaft, die ich eigentlich habe und die ich auch, sag ich mal, die auch meine Familie eigentlich hat, ist, dass für uns eigentlich auch Essen und selbst kochen und auch eigentlich auch in der Familie einfach, egal wie alt die Kinder sind, wenn sie noch zu Hause leben, einfach für uns auch so eine Art Lebensphilosophie ist, weil bei uns findet einfach zu der täglich stattfindenden warmen Mahlzeit, die nebenbei gesagt auch eher abends stattfindet, weil wir natürlich alle auch unserem täglichen Arbeit und Schule nachgehen, da findet abends halt das Essen statt und das ist einfach für uns so ein Zeitpunkt der Kommunikation. Also da findet eigentlich im Alltag für uns das Familienleben statt. Also da wird kommuniziert, da wird werden Probleme gewälzt, da wird auch mal irgendwie gelacht und wird auch mal gestritten und manche Leute maulen dann auch mal, wenn es nicht schmeckt oder wenn irgendwie Probleme gibt, die man nicht gleich lösen kann.
Machen Ihre Kinder das mit?
Ja, die machen das mit. Das ist eigentlich schon so eine Institution bei uns. Also meine Kinder sind schon eigentlich erwachsen, die sind schon 17 und 18 Jahre, gehen noch ins Gymnasium und da ist es einfach so, klar, wenn die nach Hause kommen, wissen die, da gibt's Essen.
Das heißt, Sie können da wirklich dann gemeinsam im Kreise der Familie wirklich genießen auch. Es ist nicht die Nahrungsaufnahme, schnell hinein und ab zum Fernsehen oder zum Sport oder sonst wohin, sondern Sie genießen dann wirklich das Zusammensein auch.
Also es ist auch einfach wichtig, um auch zu wissen, was ist so passiert, was ist so gewesen auch in der Schule. Da gibt's ja auch oft ganz beachtliche Probleme, sage ich mal. Und natürlich
das geht beim
auch,
Essen leichter, dieser
das
Austausch
geht beim
auch.
Essen auch leichter, auch mal zu sagen, irgendwie, heute ist mein Tag nicht so gut gelaufen oder mit den und den Personen gibt es jetzt meinetwegen Probleme und da kann so ein Essen dann auch mal länger dauern, weil man dann irgendwie hinterher dann einfach auch diese Zeit noch hinten ranhängt, um zu sagen, okay, da reden wir jetzt nochmal drüber.
Sekunde bitte, Frau Klemm, Herzbinden.
Ich finde das sehr toll, dass man beim Essen dann auch eben darüber diskutiert, was am Tag gegangen ist und gelaufen ist. Nur einen kleinen Hinweis von meiner Seite her. Meine Erfahrung ist, wenn wirklich Kleinkinder am Tisch sind und es werden Spannungen ausgetragen an diesem Esstisch, dann kann sich das sehr negativ auf die Wahrnehmung des Essens des Kleinkindes auswirken. Das heißt, Essen ist sehr stark emotional behaftet. Und wenn hier ein Streit zum Beispiel beim Essen stattfindet, beim elterlichen Esstisch, und dieses Kind hat jetzt zum Beispiel Erbsen auf dem Teller und es wird gerade gestritten, sage ich jetzt mal, dann ist unterbewusst dann einfach diese Erbse gestorben oder kann gestorben sein. Also aber Ihre Kinder sind ja älter. Und
ja, das ist ein interessanter Aspekt, das finde ich, da kann ich Ihnen auf jeden Fall zustimmen. Also das kann ich auch sehr gut nachvollziehen, kann ich mir auch vorstellen. Aber in dem Falle, sag mal, für uns ist die Situation natürlich eine ganz andere, weil eigentlich ist es so, wie wenn man irgendwie abends irgendwie essen geht, eigentlich mit Freunden, so ähnlich muss man sich das vorstellen.
Und Sie brauchen gar nicht auszugehen, sondern Sie zaubern das zu Hause sicher.
Wir machen das dann zu Hause. Also
wir wünschen Ihnen, dass das weiterhin sehr harmonisch zugeht. Warum auch nicht? Danke. Herzlichen Dank für den Anruf.
Vielen Dank.
Danke, auf Wiederhören. Und wir gehen ins Nachbarland, dort wo Herr Zbinden herkommt, in die Schweiz, aus Listal, dort in der Schweiz, ruft uns an Frau Stöbe, Eva Stöbe. Hallo Frau Stöbe.
Ja, hallo zusammen. Ja, ich wollte nur einfach beitragen, dass ich also nicht aufgetaut und wie das heißt, sondern bei uns wird frisch gekauft und frisch gekocht und frisch gegessen. Und ich hatte eine sehr gut kochende Mutter, die auch schon eine eine Kochschule mitgemacht hat, so ein Haushaltungsjahr oder länger war das. Das war früher so üblich. Meine Mutter ist schon 90, kocht übrigens immer noch selber und war für mich natürlich ein wunderbares Vorbild. Und das, sodass ich von mir behaupten kann, ich bin eine gut kochende Tochter.
Machen Sie noch ein, wir hatten das ja so genannt, aufgetaut statt eingemacht. Beherrschen Sie, Frau Stöbe, diese Kunst des Einmachens noch, sodass man dann im kalten Winter was hernehmen kann, was man im warmen Sommer sich ins Kellerregal gestellt hat?
Ja, also ich treibe das jetzt nicht bis zum Exzess, weil wir auch keinen Garten mehr haben aus Altersgründen, aber ich kann das alles. Also bei mir gibt es eigentlich nichts, was ich nicht könnte. Ich finde, man kann sich alles aneignen und wenn man gerne isst, dann kann man auch gut kochen, finde ich. Also ich finde, dass diese Ausreden, die es dann immer gibt, das kann ich irgendwie nicht nachvollziehen. Außerdem gibt es tolle Kochbücher, wo man sich nachgucken kann und ich habe auch alle Rezepte von meiner Mutter oder überall, wo ich gut esse, lasse ich mir das Rezept geben oder koche es dann gleich mal zu Hause nach.
Werden Sie es weitergeben können, Ihre Rezeptsammlung?
Ja, also wir haben keine Kinder, da wird das Ganze schon kritisch, aber es sind immer wieder Interessenten da und ja, vielleicht interessiert sich ja mal jemand dafür.
Frau Stöbe, recht herzlichen Dank.
Ja, ich danke
Guten
auch.
Guten Appetit für gleich und für heute Abend und überhaupt für Ihre nächsten Dinner.
Ja, danke.
Wir sind jetzt extra eigens ein bisschen näher gekommen, dem Punkt, den wir in den letzten Minuten nochmal behandeln wollen, Professor Wierlacher. Der Sinn des Kochens ist ja nicht nur das Kochen an sich, sondern es ist ja im Grunde das Essen. Bei den Kochshows, die wir im Fernsehen haben, da wird eigentlich immer nur gekocht, aber es wird nie gegessen. Das heißt, so dieser eigentliche Akt der Zusichtnahme dessen, was man mit viel Mühe, mit viel Energie, auch mit viel Zeiteinsatz vorbereitet hat, der kommt ein bisschen zu kurz. In der Familie, wie wir aber hören, ist genau das die wichtige Funktion.
In den Kochsendungen geht es eigentlich um ein Experiment, das man nachvollziehen kann, ein physikalisches Experiment. Wenn man mit Chemikern darüber spricht, dann würden die sich ausdrücken, Stoffe werden in eine Wechselwirkung gebracht mit einem bestimmten Ziel. Das Essen aber ist ja etwas anderes. Und das kann man auch sehr schnell erkennen, wenn man sich mal klar macht, was das Wort Genuss eigentlich heißt. Das ist ja nun schon hier mehrfach gefallen. Das Wort Genuss kommt von dem Wort Genosse. Es gibt in der Tat, streng genommen, gar keinen Genuss, es sei denn im gemeinschaftlichen Essen. Also muss man sich genau durch den Kopf gehen lassen, wovon wird eigentlich geredet, wenn von den Kochsendungen gesprochen wird, wenn vom Essen gesprochen wird und wenn vom Genuss gesprochen wird. Der Genuss ist eine gemeinschaftsstiftende Qualität. Und diese Gemeinschaftsstiftung ist in der ganzen Geschichte auch immer wieder so gesehen worden als die eigentlich kulturstiftende Leistung. Das heißt, jetzt will ich mal ganz pointiert formulieren, der Genuss ist eine kulturstiftende Aktivität. Und wenn wir diesen Begriff von Genuss haben, dann sind wir auch nicht mehr in der Gefahr, uns zu isolieren. Also wenn Adrien Ferrat zum Beispiel sagt, meine Kochaktivität, ich zitiere mal wörtlich, ist eine Aufführung. Dann ist das ein Theaterspiel. Der Zuschauer sitzt wie im Theater, wie im wirklichen Theater in seinem Sessel und kann dem Ablauf folgen. Das ist in Akte eingeteilt, es gibt sogar ein Programm und so weiter und so fort. Aber wenn wir vom Essen reden, geht es darum, in einer Gemeinschaft diese Gemeinschaft zu stiften. Das wissen wir alles in den Wissenschaften seit ja, spätestens eigentlich seit den Frühformen der Soziologie.
Aber Herr Wierlacher, im praktischen Leben, ich gebe das in die Runde, nicht wenige Menschen, gerade die Betagteren, sind alleine. Was sollen wir denen mit auf den Weg geben? Sie haben die Möglichkeit, sich die Tütensuppe zu machen zu Hause oder wie können die Gemeinschaft herstellen, Herz binden?
Ich habe ein bisschen andere Definition auch von Genuss. Und zwar, dieser Genuss kommt unter anderem auch von der Wahrnehmung her. Also ich brauche meine Sinne beim Essen und Trinken, um das zu beschreiben, was ich esse und trinke.
Mhm. Ohne weiteres, ja.
Und wenn ich auch eine ältere, alleinstehende Person sehe, dann kann sie das machen. Das ist ein Teil des Genusstrainings, das eben beim alltäglichen Essen stattfinden kann, einfach eine normale Suppe eben zu beschreiben und versuchen, das Gegessene auch in Worte zu fassen. Denn wer mehr über das Essen redet, der hat mehr vom Essen. Das ist meine Meinung diesbezüglich.
Frau Balösius, dann nochmal Herr Wehlacher.
Ich würde gerne was dazu sagen. Ich fand es sehr interessant, dass Sie gesagt haben, da macht man sich halt die Tütensuppe auf. Darin spiegelt sich doch genau das, dass Personen, die alleine leben, ganz häufig sagen, für mich alleine zu kochen lohnt nicht. Es lohnt sich, wenn ich meine, dass das Essen ein reines Genuss, sinnliches Genusserlebnis ist. Aber das, was Herr Wehlacher gesagt hat, ist, glaube ich, das Entscheidende, dass die Mahlzeit, das Essen per se von uns gedacht wird als ein soziales Ereignis. Also, dass wir das gemeinsam machen und dass wir im Grunde genommen das Essen in seiner Sinnlichkeit auch fast nur gemeinsam erleben können in dem Austausch darüber, wie gut es uns schmeckt. Das scheint mir ganz wichtig zu sein. Das ist keine vereinzelte Angelegenheit. Und wenn das stimmt, dann finde ich, sollten wir versuchen, so wie bei diesem Seniorenteller, darüber mag man ja lachen, aber das Entscheidende war doch, dass jemand sagte, ein Rentner, da kann ich mit jemand anders zusammen zu essen. Und diese Gelegenheiten sollten wir mehr schaffen.
Botschaft angekommen. Ich bedanke mich bei der Runde bei Patrick Zbinden aus Zürich, bei Frau Professor Eva Balösius und bei Professor Alois Wehlacher. Unser Hörer Andreas Bade hat es zusammengefasst. Das Zubereiten, Kochen und Essen von Speisen zählt für mich zur aktiven Gestaltung meiner Lebenszeit. Darauf zu verzichten würde bedeuten, diese Lebenszeit zu verlieren. Das hat er gesagt. Die nächste Lebenszeit am nächsten Freitag. Dann das Thema, ich werde oft gefragt, Lebenserfahrung, Krankheit. Schalten Sie also wieder ein und hier geht es jetzt gleich weiter mit Umwelt und Verbraucher. Es erwartet Sie meine Kollegin Jule Reimer und für heute verabschiedet sich Andreas Stopp.